Hallo zu einer neuen Folge Gruppentherapie, 90s ohne Red Flags. Und in der heutigen Episode, kurz und knackig, geht es um Frühwarnanzeichen für Ängste und Depressionen und Auswege daraus. Wir checken erstmal ein. Ich sitze hier ein bisschen angeschlagen. Irgendwie bin ich über Nacht so leicht erkältet. Das ist so meine dritte leichte Erkältung in diesem Herbst. Ich finde, der Schnitt ist okay. Ich möchte nicht darüber klagen. Ich weiß, magisches Denken hilft auch nicht vor Krankheiten, aber ich lasse das kurz so stehen. Und ich bin in dieser Woche stolz auf mich. Ich habe am Montag freigemacht, weil ich letzte Woche ja 7 Tage gearbeitet habe aufgrund der Black Week. Und das für mich ja immer eine wichtige Woche ist. Und ich habe danach aber jeden Tag, ja fast jeden Tag, nicht über meine Ressourcen gearbeitet. Gestern habe ich hinterher gedacht, na, du hast doch eigentlich gemerkt, du brauchtest eine Pause und die Stunde, die du noch irgendwie da gemacht hast, hat sich gar nicht gelohnt. Aber ich konnte es wohlwollend annehmen und sagen, ja, so war das. Ich lasse das so stehen. Ich bin ganz mild mit mir, genieße den Rest des Tages und komme in dieser Woche bisher mit meiner Arbeitszeit hin. Es mussten aber auch Dinge hinten runterfallen, zum Beispiel eine Podcast-Episode, die ich nicht geschafft habe, in der Black Week vorzubereiten, weil ich da freilich mit Kooperationen an jedem Tag zu tun hatte und am Montag frei hatte und ja, am Dienstag andere Dinge Prioritäten hatten. Und es ist mir ganz schwer gefallen. Ich habe erst noch überlegt, nach der Therapie aufzunehmen. Völlig absurd. Und habe aber selber erkannt, nee, das ist nicht, wie es sein sollte. Dann läuft was anderes falsch. Und bin so in mich gegangen und habe gedacht, ist es vielleicht Zeit, nach so 2 Monaten Podcast-Start auch mal einzuchecken? Bringt mir das Freude? Was bringt mir das? Wie hoch ist der Zeitaufwand? Und der ist tatsächlich nicht zu verachten. Also pro Podcast-Episode mit Aufnahme oder mit Themenfindung, Recherche, Aufnahme, Postproduktion, Upload und so weiter. Boah, würde ich locker sagen, 6 Stunden, 4 bis 6 Stunden auf jeden Fall. Und ich habe ja über den Podcast selbst so keine Einnahmen. Trotzdem mache ich ihn, weil ich ihn wichtig finde und weil das wirklich so der Raum ist für langwierigen Content, deepen Content. Instagram ist ja einfach mal eine Plattform, ne, für kurzweilige Dinge und das darf sie auch sein. Ja, und genau, deswegen habe ich gedacht, ich check hier mal mit euch gemeinsam ein. Mir macht es Spaß, diesen Podcast zu machen. Ich habe aber tatsächlich überlegt, den zu entzerren, in einer Woche eine Solo-Episode zu machen und in einer anderen Woche eine ZuhörerInnen-Frage zu beantworten und damit 2 längere und 2 ganz knackige Folgen pro Monat zu haben. Ihr könnt mir ja mal Feedback geben, wie ihr die Idee findet oder ob ihr das gerade gut findet. Wovon wünscht ihr euch mehr? Was gefällt euch vielleicht nicht? Ich lade euch herzlich ein, mir Feedback dazulassen. Ihr könnt kommentieren, könnt mir Nachrichten schreiben. Das könnt ihr halten, wie ihr wollt. Aber jetzt gehen wir in das heutige Thema rein. In meiner letzten Gruppentherapiestunde hatte ich ein recht handfestes Thema. Und das ist auch immer ganz schön in so einer Gruppentherapie. Es muss nicht zwangsläufig immer auf der tiefen psychologischen Ebene laufen. Ich mache eine tiefen psychologische Gruppentherapie, sondern manchmal haben wir auch ganz handfeste Themen. Was hilft euch, euch zu konzentrieren oder so? Und dann wird eingeworfen und es werden Sachen gesammelt. Und manchmal folgen wir dann auch dem Weg zurück in die Vergangenheit. Aber ja, manchmal sind es auch so ganz handfeste, praktische Tipps, die da zusammenkommen. Und genau sowas habe ich mir gewünscht. Ich habe gedacht, oh, ich komme aus so einer leichten, depressiven Episode. Ich habe die bemerkt, aber ich habe nicht rechtzeitig die Ausfahrt genommen. Und alle waren auch am Nicken. Und ich habe gesagt, ich hätte gern irgendwie so eine Liste mit Frühwarnzeichen, um schneller zu bemerken, wann sowas kommt und auch schneller aussteigen zu können. Die erste Rückmeldung war, dass mir die Person aus meiner Gruppe darauf gar keine konkrete Antwort geben will, bewusst nicht, weil sie die Frage zurückgeben möchte, ist es nicht wertvoll und toll, dass du es gemerkt hast, dass du in einer depressiven Episode bist? Da hatte die Person natürlich recht, sage ich euch. Denn ja, das ist doch unglaublich wertvoll, oder? Das zu merken. Weil anfangs vor so einer Therapie oder dem Bewusstwerden um, was ist eigentlich Depression, was macht das, wie fühlt sich das an, was ist diese depressive Stimme, was macht die mit mir, ist das ja alles diffus und eigentlich ein Dauerzustand. Und wie cool ist das, dass es kein Dauerzustand mehr ist, sondern dass es diese Episoden gibt, aber ich die auch bemerke und rausfinde. Erster Tipp also als Frühwarnzeichen, stolz darauf zu sein, dass man das merkt und dass es nur noch kurze Episoden, keine Dauerzustände sind. Der zweite Einwand, der kam, war, dass dieses Vorwegnehmen der Depression eigentlich gar nicht möglich ist. Dabei ist die Katze, der Maus, den Schwanz, den Faden, ihr wisst schon, Sprichwörter ab. Weil wenn ich wüsste, was die Frühwarnanzeichen sind, und was damit Verhaltensänderungen sind, dann wäre ich ja nicht depressiv. Und ich dachte so, das ist so klug. Das stimmt. Wenn ich wüsste, wie ich das früher bemerke, dann wäre ich nicht in der Situation. Das war auch ein guter und wichtiger Einwand, dass dieses Vorwegnehmen so gar nicht möglich ist und vielleicht auch gar nicht produktiv. Denn meine Therapeutin hatte einen dritten Impuls dazu. Welche Wege stehen jetzt offen? Übersetzt quasi, was habe ich aus dieser depressiven Episode gelernt? Und da war mein erster Gedanke natürlich, scheiße war das. Und dann habe ich gedacht, nee, das stimmt. Mir ist ganz doll bewusst geworden in dieser Zeit, wie sehr ich mich übergehen lasse. Und habe ganz aktiv darauf geachtet und bin ganz feinfühlig geworden für dieses Übergehen und dann für mich einstehen. Und das ist etwas, was ich bisher zu wenig gemacht habe und was ich gerade ganz intensiv lerne. Das ist gerade so meine Lernphase. Da habe ich gedacht, sie hat recht. Mir steht jetzt offen, mich nicht mehr so übergehen zu lassen. Und das wäre nicht so, wäre die depressive Episode nicht gewesen. Tja, ihr hättet wahrscheinlich auch eine andere Liste erwartet, genau wie ich. Aber ich finde diese drei Punkte unglaublich wertvoll und bin ganz dankbar für das Feedback, was aus meiner Gruppe kam, weil dadurch auch eine andere Form von Akzeptanz für mich wieder möglich ist. Das ist ja immer ein großes Therapieelement, diese Selbstakzeptanz. Und die habe ich wieder mehr. Ich habe mehr Akzeptanz für mich und meine depressiven Episoden und bin weniger in diesem, mit diesem Vorwegnehmen. Das ist ja auch wieder so ein Schuldthema, ne? So dieses Gefühl, ich könnte es besser machen, dann wäre es nicht so. Aber das ist eben nicht möglich. Also wenn wir es alle besser könnten, hätten wir diese depressiven Episoden nicht oder diese depressiven Erkrankungen. Und gerade ich bin da sehr anfällig für. Das ist was, was meine Mutter früher ganz viel gesagt hat. Hättest du mal dies, dann wäre jetzt das nicht. Und ich bin immer bemüht, alles vorwegzunehmen, da vorwegzugreifen, damit gar nicht erst was Schlimmes passiert. Hello, Angststörung. Die hat es auf jeden Fall gut gefüttert. Und dieses Aktivwerden dieser Angststörung und dieser Schuldfrage wird damit ausgehebelt, weil da eine Selbstakzeptanz ist für, ich habe eine Angst und depressive Störung und das macht die. Und alles, was ich lerne, Stück für Stück, bringt mich da raus. In meinem Tempo, das ist ein Prozess und ich merke den und das ist schon unglaublich wertvoll und ich kann im Peak aussteigen. Ich werde wahrscheinlich über die Monate und Jahre lernen, noch früher auszusteigen und darauf kann ich mich freuen, aber für jetzt übergehe ich mich einfach weniger und kann wieder mehr darauf achten, was tut mir gut, was brauche ich in meinem Alltag, denn wenn ich darauf gut achte, rutsche ich auch nicht so schnell in solche depressiven Zustände. Kommen wir zur mitgegebenen Frage aus dem Publikum. Lifehack gegen Prokrastinieren, unter anderem bei ADHS, was dir konkret hilft oder manchmal geholfen hat. Oberste Regel für alle Menschen mit ADHS, nicht hinsetzen. Das ist ein ganz magischer Trick, denn wenn ich mich hinsetze, greife ich zum Telefon, zum Buch, zum Fernseher, was auch immer und dann bin ich raus. Und dann stehe ich eben nicht mehr auf, um Sport zu machen, für das ich gerade eine Stunde Zeit habe, sondern wenn ich mich da hinsetze, für 5 Minuten, so nehme ich mir das vor, dann sind 50 Minuten um und ich war nicht beim Sport, den ich eigentlich machen wollte und für den mir mein Partner Freiraum geschaffen hat. Mir hilft es auch sehr, Vorhersehbarkeit zu schaffen, also mir zu sagen, jetzt mache ich die Steuererklärung, ganz salopp gesprochen, danach werde ich mit einer Freundin essen gehen. Dann habe ich den zeitlichen Rahmen besser im Kopf und vor allem etwas, worauf ich mich freuen kann. Für regelmäßig wiederkehrende Aufgaben, Haushalt, Wäsche, Putzen und so weiter, das ist was, wo mein Gehirn ganz schnell aussteigt, weil es sagt, mir fehlt das Dopamin, du kannst allein die Wäsche zusammenlegen, mache ich Dopamining. Das heißt, ich schmeiße mir eine Serie an, ich mache mir einen Podcast an, ich mache etwas nebenbei, dass mein Gehirn mit Dopamin füttert und dann ist das wie so eine Nebentätigkeit. Und das tut mir dann wiederum ganz gut, ne? Und ist ganz gut auch gegen diese innere Unruhe. Ich habe mir neuerdings angewöhnt, tatsächlich im Kalender Zeitblöcke zu erstellen, zum Beispiel fürs Malen, weil ich eben nicht immer konzentriert und zielgerichtet arbeiten kann und dadurch dann solche Zeiträume, wie gesagt, im Nichts verschwinden, blocke ich mir jetzt im Kalender Zeiträume zum Malen, 2 Stunden, und dann mache ich das auch wirklich, weil das ein fester Termin ist. Und damit schaffe ich letztlich mehr, vor allem mehr von dem, was ich mir wirklich vorgenommen habe und nicht irgendwelche Seiten-To-Dos, die eigentlich gar nicht auf meiner Liste waren. Ich habe auch von Leuten gehört, die schreiben sich so eine Tada-Liste. Die schreiben sich also auf, was haben sie in ihrem ADHS-Moment gemacht, was eigentlich gar nicht auf der Agenda stand, aber was ja trotzdem etwas Erledigtes ist, um nicht dieses Gefühl zu haben, ich habe ja gar nichts geschafft. Das stimmt ja so nicht. Das ADHS-Gehirn geht einfach nur kreuz und quer. Wenn ihr mehr Bock auf so ADHS-Autismus-Content habt, dann kann ich anbieten, da mal eine Folge zu machen. Gerade so zum Thema Diagnostik, Symptome. Ich kann auch anbieten, meine Freundin Charlie mal einzuladen. Die ist ADHS-Coach. Die hat bestimmt richtig viele Sachen in petto. Gebt mir gern Feedback, ob ihr das möchtet. Und ihr dürft auch gern ergänzen und dürft gern schreiben, was euch hilft. Ich muss mal gucken, ob ich nächste Woche dran denke, wenn die Folge erscheint, dass ich in der Gruppentherapiegruppe dazu was einstelle. Dann können wir da nämlich fleißig weiter sammeln. Oder ich mache ein Reel dazu, das wäre auch smart, ne? Dann sehen das immer alle. Man kann sich das abspeichern. Ich schreibe mir das mal kurz auf und dann checke ich aus. Ich checke aus mit Freude auf mein Kind. Ich habe gerade unten gehört, dass die Tür aufgegangen ist. Mama! Und das Kind aus der Kita gekommen ist. Ich freue mich richtig, sie jetzt in den Arm zu nehmen. Und ich freue mich auch richtig auf meine eigene Pause. Das war's für heute. Ciao, Kakao, arrivederci.